Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 16. Jänner 2012 zum Thema »Wo liegen die Grenzen der Religionsfreiheit?« Zu Gast ist Nico Alm, Gastgeber ist Klaus Buttinger.
Ich wollte schon ein herzliches Grüß Gott in die Runde rufen, das ist aber heute vielleicht nicht die korrekte Begrüßung. Deshalb schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, beim Kepler Salon. Ich darf begrüßen bei uns heute den Nico Alm. Sie werden ihn kennen, Sie werden vielleicht schon gelesen haben von ihm. Das ist der Mann mit dem Nudelsieb am Kopf, so ist es zumindest auf seinem Führerschein ersichtlich, ja, welche Bewandtnis es damit hat und was der Leiter, der Vorsitzende der Konfessionsfreien in Österreich und der in der Laizismusinitiative Engagierte sonst noch zu unserem heutigen Thema zu sagen hat. Bisschen später. Lass uns mal vorher noch Folgendes sagen. Wenn wir nachher diskutieren, nach dem Vortrag, nach den einleitenden Worten von Herrn Alm, dann warten Sie bitte, bis Ihnen das Mikrofon gereicht wird. Wir zeichnen wie immer diese Veranstaltung auf Audio-Tonträger auf und das haben wir sonst nicht drauf. Gästebuch haben wir, wenn Sie irgendwelche Anregungen haben, Tipps, Kritik oder was auch immer, bitte schreiben Sie es rein, liegt da hinten auf, beziehungsweise an der Bar. Dort sind auch Programme, was die nächsten Veranstaltungen betrifft. So, wenn Sie vielleicht nachher noch auf einen Imbiss oder auf Getränke gehen wollen, so könnten Sie diese, wenn Sie wollten, hinten vorbestellen, bereits beim Herrn Gastronomierat Kienzl. Kienzl, Entschuldigung, da ist er, der Kienzl. Mein Name ist Klaus Butting, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und habe heute die große Freude, diesen Abend Gastgeber zu sein. Und damit leite ich schon über zu Herrn Nico Alm und die Frage, warum ein Nudelsieb auf dem Kopf?
Das werde ich in Kürze erklären. Einen schönen guten Abend. Ich werde ein bisschen da links und rechts schauen müssen, ob die Monitore tun, was ich will und gelegentlich darüber greifen, um das Ding zu bedienen. Die Sachen, die ich mitgenommen habe, die müssen auch bebildert werden und deswegen kommen wir nicht ganz ohne Präsentation aus. Der Titel des Vortrags oder kurzes Impulsreferat zum Einstieg lautet, wo liegen die Grenzen der Religionsfreiheit? Sie sehen sie auf den Monitoren, ich habe den Titel schon geringfügig geändert und postuliere gleich einmal das Ende der Religionsfreiheit. Warum? Nicht, weil ich irgendjemand seine Religionsfreiheit neidig bin, sondern weil ich glaube, dass dieser Begriff missbraucht wird. Wie? Das möchte ich kurz erläutern und beginne aber mit der Geschichte meines Führerscheins und ich traue mich zu unterstellen, dass fast jeder von Ihnen davon gehört hat mittlerweile. Also es gibt kaum jemanden, den ich treffe, den ich nicht schon länger gesehen habe, der mich darauf anspricht. Und nein, ich trage das Nudelsieb nicht jeden Tag und ja, ich bin schon kontrolliert worden. Nein, ich führe es nicht im Auto mit mir und ich muss es auch nicht mit mir führen. Wie kam es dazu? Ich wollte einfach nur meinen alten Führerschein vor einigen Jahren umtauschen gegen diesen neuen Führerschein im Scheckkartenformat. Bin da in Wien, geht man da zur Bundespolizeidirektion aufs Verkehrsamt und da ist mir dieser Folder, den ich da projiziert habe, in die Hände gefallen, von unserem Hubert Gorbach, Verkehrsminister, damals noch herausgegeben. Da sind alle möglichen Richtlinien drinnen, wie Fotos zu beschaffen sein haben in diesen Führerscheinen. Und eine dieser Richtlinien besagt eben, dass keine Hüte getragen werden dürfen, außer aus religiösen Gründen. Jetzt ist es dann in weiterer Folge zwingend logisch so, wenn jemand dann einen Hut aufhat auf seinem Führerschein, dann kann der nur aus religiösen Gründen getragen werden. Auch wenn die Polizei mittlerweile anderes behauptet. Da ist noch einmal die Ausnahme in groß. Jetzt habe ich mir ein bisschen schwer getan, für mich einen religiösen Grund zu finden, wenngleich man auch als Atheist oder Agnostiker vielleicht einen religiösen Grund im weiteren Sinn geltend machen könnte. Ich habe mir da einen kleinen Umweg gesucht, weil mir ja sehr gut die Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters bekannt war. Das ist eine Religion, die, glaube ich, 2004, 2005 von einem amerikanischen Physiker erfunden wurde. Entdeckt wurde vielleicht sogar. Dieser Bobby Henderson, so hieß der, wollte damit darauf aufmerksam machen, dass vielleicht die Lehre des Kreationismus, und man hat überlegt, in Kansas in den Schulen Kreationismus gleichwertig zur Evolution als Entstehung der Welt als gleichwertige Theorie anzubieten. Und darauf hat er gesagt, na, wenn das so ist, dann will er aber auch, dass die Lehre dieses fliegenden Nudel-Spaghetti-Monsters unterrichtet werden darf, und hat ein kleines Evangelium abgefasst, also The Gospel of the Flying Spaghetti Monster heißt das. Dieses Buch kann man auch kaufen, lesen, ist recht unterhaltsam, ist eine wissenschaftlich basierte, fast schon atheistische Religion, und das hat meine Ansprüche nach einer religiösen Kopfbedeckung ausgezeichnet erfüllt. Ich habe dann das nächstbeste IKEA-Nudelsieb, das im Büro in unserer Küche herumlag, genommen und bin damit zum Niedermeyer gegangen und habe mir um keine 10 Euro diese wunderschönen Passfotos machen lassen und habe dann auch auf dem Verkehrsamt das Nudelsieb am Kopf tragend, und deswegen ist diese Präsentation so wichtig, weil da sieht man es. Ich wollte ja niemanden in die Irre führen damit und habe sozusagen dem Beamten ganz, ganz drastisch verdeutlicht, dass tatsächlich dieses Ding auf dem Foto ein Nudelsieb ist, und hab's deswegen auch getragen. Ich hatte nichts zu verheimlichen. Der Beamte, der meinen Antrag entgegengenommen hat, hat nichts gesagt zu meinem Foto, zu meiner Kopfbedeckung, hat auch nicht gefragt, warum ich das auf dem Kopf habe, hat meinen Antrag entgegengenommen, also habe ich mir gedacht, damit passt alles. Stimmt aber leider nicht. Ich bin dann kurz darauf zum Amtsarzt bzw. zur Amtsärztin bestellt worden, die mir gesagt hat, warum ich das mache. Ich habe ja in knappen Worten erklärt, dass ich in der Trennung von Staat und Religion recht engagiert bin schon seit einiger Zeit. Sie hat gesagt, das findet sie super. Sofort angerufen beim Verkehrsamt, hat gesagt, ich bin vollkommen gesund und man möge mir diesen Führerschein bitte ausstellen. Bin also amtsärztlich bescheinigt, nicht verrückt, was auch nicht schlecht ist und was vielleicht bei anderer Gelegenheit zu Pass kommen könnte. Den Führerschein habe ich dann trotzdem nicht ausgestellt bekommen. Ich habe dann noch einmal einen Bescheid bekommen, ich möge ein anderes Foto schicken, weil ich etwas auf dem Kopf habe. Das habe ich mal geflissentlich ignoriert. Es war auch kein Bescheid in dem Sinn. Also ein Bescheid müsste sagen, Führerschein wird ausgestellt oder nicht. Habe dann beschlossen, nicht zu reagieren, habe gewartet, und dann ist am 10. Oktober 2009 eigentlich schon das Dokument ausgestellt worden tatsächlich. Das hat man mir aber nicht mitgeteilt, weil ich, also das Amt, der Meinung war, dass ich in der Hohlschuld bin, dieses Dokument abzuholen. Hat mir dann aber ein Freund, dessen Onkel da am Verkehrsamt arbeitet, 2011 im Juli gesagt, der ist schon längst fertig, der Führerschein, ich kann ihn holen. Bin dann dahin zum Amt, habe meinen Führerschein geholt, und das war das Ergebnis. Das Foto habe ich unmittelbar nach dem Verlassen der Bundespolizeidirektion aufgenommen. Ich habe ein kurzes Blogpost drüber geschrieben, das jemand von der APA gelesen hat, aus welchem Grund auch immer. Der hat mir sofort angerufen und hat gemeint, können wir das Foto haben, wir machen eine Aussendung. Ich habe noch schnell da ein paar Dinge geschwärzt auf dem Bild und habe das der APA gegeben, die hat das ausgeschickt, und danach hatte ich genau nichts mehr unter Kontrolle. Und in den nächsten 3 Tagen habe ich dann ausschließlich Interviews gegeben von 9 bis 9, also mehr oder weniger 12 Stunden durchgehend, ungefähr 50 TV, Radio, Fernseh, Online-Interviews gehabt. Das Ganze ist gekommen bis zum Rolling Stone. Das war sicher der Artikel, der am allermeisten zur Verbreitung beigetragen hat. BBC, also ohne dass es einen englischen Quelltext gab, haben die sozusagen die Geschichte von sich aus auch gebracht. Man wird das hier kaum sehen, aber dieser Artikel ist für diejenigen, die mit dieser Zahl etwas anfangen können, ca. 180.000 Mal weitergeschickt worden von BBC, also geshared worden über alle möglichen anderen Networks und per E-Mail und so weiter. Das heißt, ein Vielfaches davon an Menschen hat diesen Artikel dann gesehen. Das Ganze auch in Österreich entsprechend niedergeschlagen gefunden hat, war auch klar. Zum Beispiel beim Standard, bei den Online-Artikeln des vergangenen Jahres war die Führerscheingeschichte nach Fukushima der zweitpopulärste Nachrichteninhalt. Noch vor dem Attentat in Norwegen. Also haben wir da zwischen Fukushima und Breivik irgendwo eingereiht. Mittlerweile ist es so, dass der Führerschein vom ORF für alle möglichen Beiträge schon als Symbolfoto für irgendwelche Geschichten, die mit Führerscheinen zu tun haben und nicht mit Nudelsieben verwendet wird. Da letzte Woche Wolfram Pirchner vor meinem Dokument. Das Ganze hat auch in Social Media ein Eigenleben entwickelt und es haben dann irgendwelche Leute, von denen ich noch immer nicht weiß, wer sie sind, aufgerufen zu einem Pastafarian International Headgear Day. Warum Pastafarian? Das sind die Anhänger der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, sind die Pastafaris. Und die haben einen internationalen, sozusagen Nudelsiebtag ausgerufen, am 12. Oktober. Das ist nämlich der Tag, wo sich zweimal die Ausstellung des Dokuments gejährt hat. Das habe ich auch nicht gewusst, das haben sie von dem Bild nämlich abgelesen. Bei diesem Facebook-Event haben dann fast 2000 Leute teilgenommen und ihre Nudelsieb-Bilder auf Facebook gestellt. Dabei ganz fantastische Exemplare dabei waren. Ja, warum habe ich diese Geschichte gemacht? Und warum machen diese Leute mit und unterstützen mich dabei? Nicht, weil es so lustig ist, sich etwas auf den Kopf zu setzen. Wir haben uns ja keine Blumentöpfe aufgesetzt, sondern wir haben ganz bewusst diesen kleinen Protest gesetzt, weil da etwas nicht richtig ist. Da wird nämlich Religionsfreiheit in vorauseilendem Gehorsam sozusagen zu Vorschriften gemacht. Also Religionsfreiheit führt in diesem Fall zu Sonderrechten. Dieser Folder mit dem Gorbach drauf, den ich vorher hergezeigt habe, der sagt, dass Ausnahmen nur aus religiösen Gründen zu machen sind, spiegelt nämlich kein Gesetz wider. Es gibt dieses Gesetz nicht, dass diese Ausnahme nach religiösen Gründen gemacht werden muss. Es muss lediglich das Gesicht frei sein und erkennbar sein und jeder darf einen Hut tragen auf seinem Führerscheinbild. Also diese Regelung hat sozusagen das Verkehrsministerium mit einem sozusagen dreifach eingesprungenen Bauchfleck vor den Religionsgesellschaften gemacht. Und das ist das, was mich und viele andere stört. Diese Sonderrechte, die im Namen der Religionsfreiheit ausbedungen werden. Warum stört uns das? Weil das im Widerspruch zu einem demokratischen Grundprinzip steht, nämlich dem demokratischen Grundprinzip der Egalität. Wir sind alle gleich vor dem Gesetz. Und dementsprechend darf niemand aufgrund verschiedenster Merkmale, unter anderem auch wegen seines persönlichen Glaubens oder Religion, bevorzugt oder benachteiligt werden. Nämlich beides, bevorzugt und benachteiligt. Jetzt ist es so, dass es natürlich Sonderrechte für Menschen gibt aufgrund irgendwelcher Merkmale. Also Behindertenparkplätze oder andere Erleichterungen für behinderte Menschen sind natürlich auch ein Sonderrecht, aber dafür gibt es eine sachliche Grundlage. Für den persönlichen Glauben gibt es keine sachliche Grundlage. Das Argument für diese Sonderrechte ist in irgendeiner Heiligkeit begründet. Das immer wieder so in etwa war das mit dem Gorbach und dem vorauseilenden Gehorsam, so kann man sich das vorstellen. Aufgrund dieser Heiligkeit werden eben Behauptungen aufgestellt, werden Tatsachen geschaffen, die keine sachliche Grundlage hat, an die zu glauben ist und nach diesen Sonderrechten verlangt. Was gibt es da noch außer Ausnahmen bei Führerscheinfotos? Da gibt es so Dinge wie das Schächten. Schächten ist in vielen Ländern nicht erlaubt, unter anderem in Bayern, weil es dem Tierschutz widerspricht. Nichtsdestotrotz ist es in Bayern Mitgliedern mancher Religionsgesellschaften erlaubt, Tiere ohne Betäubung zu schächten. Also was wiegt jetzt mehr, Tierschutz oder dann gibt es offensichtlich doch einen nicht sachlich nachvollziehbaren Grund, warum das für manche Menschen erlaubt ist. Und hier auch wieder, es ist für manche Menschen erlaubt, aber nicht für alle. Es wird hier eine Ausnahme von einem Gleichheitsgrundsatz gewährt, die keine sachliche Rechtfertigung hat. Überhaupt, das mit den Essensvorschriften ist so eine Sache. Kanada ist ein Land, das es da ziemlich an die Spitze treiben kann. Da gibt es zum Beispiel Gefängnisse in Nordamerika, wo bis zu 40 verschiedene Diäten angeboten werden, weil die Insassen sagen, sie haben dieses und jenes Problem und diese und jene Essensvorschrift, die so und so religiös begründet ist und deswegen muss die Nahrung so und so beschaffen sein. Wiederum, wenn man unter Zöliakie leidet, sachliche Grundlage, da gibt es einen Grund, warum das Essen so zubereitet wird. Wenn jemand sagt, Schweinefleisch ist unrein, Reis ist unrein, Wasser ist unrein, was auch immer. Für jeden werden aus allen möglichen Gründen Ausnahmen geschaffen. Was okay ist, man kann diese Sonderrechte ja gerne einfordern. Die Frage ist nur, inwieweit kommt man diesen Sonderrechten entgegen und kann man sie auf alle ausdehnen? In Kanada nennt man dieses System Reasonable Accommodations, also sozusagen das vertretbare Entgegenkommen. Eines dieser vertretbaren Entgegenkommen ist zum Beispiel dass es Sikhs erlaubt ist, einen Dolch mit sich zu führen. Und zwar zu jeder Zeit. Und zwar auch Kinder. Das heißt, Kinder von Sikhs, die in die Schule gehen, dürfen in Kanada einen Dolch mit sich führen. Und wiederum nur Sikhs. Keine Mitglieder anderer Religionen. Derlei Beispiele gibt es natürlich viele, Hunderte, Tausende. Und wenn ich jetzt sozusagen von individuellen Ausnahmen gesprochen habe, kann man das Ganze natürlich ein Stück weiter drehen, wenn man zur organisierten Religion kommt. Organisierte Religion ist sozusagen die Meisterin im Organisieren dieser Ausnahmen. Organisierte Religion ist in diesem Sinne nichts anderes als organisierter Missbrauch, der natürlich einen Bündnispartner braucht, der diesen Missbrauch toleriert. Und das ist in diesem Fall der Staat. Und hier auch ein weiteres Beispiel. Kreuze in Klassenzimmern, die ja in Österreich sogar gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind. Also man kann sich an der Tatsache stoßen, dass ein Kreuz in einem Klassenzimmer ist, und man kann das auch sehr gut begründen, aber der primäre Einwand ist ja dieser Zwang, dieses Kreuz dort zu montieren, wenn mehr als die Hälfte der Kinder einem christlichen Glauben angehört. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, Staat und Religion bilden hier eine Symbiose. Mit dem Gewähren von, sagen wir mal, beide Seiten gewähren etwas. Der Staat gewährt den Religionsgesellschaften gewisse Privilegien und Sonderrechte und er kauft sich dadurch natürlich eine gewisse demokratische Zähmung dieser Religionsgesellschaften. Das sind dann eine überschaubare Anzahl von Religionen, mit denen der Staat hier zu tun hat, die mit Sonderrechten ausgestattet, in ihrem Bestand gesichert sind und in dieser symbiotischen Beziehung aus säkularer und jenseitiger Welt eben leben. Wie kommt es zu so einer Situation, zu einem, wie ich es nenne, synkretistischen Modell? Dazu muss man ein bisschen in die Geschichte schauen, und diesen kurzen Überblick mache ich jetzt sehr schlampig. Ich hoffe, dass das nicht allzu großen Widerspruch hervorruft, aber sonst wird es recht lang dauern. Also wir starten von einem Punkt, den ich Protostaatsreligion nenne. Das heißt, wir sind in einem gewissen Zeitalter, wo Religion noch nicht besonders organisiert war und das Staatswesen auch nicht. Das Religion mehr oder alle Leute glauben irgendetwas, ist nicht ordentlich organisiert, so wie wir es heute kennen. Staatswesen ditto. Ab einem gewissen Punkt gibt es dann Machthabende, die Religion als ein praktisches Mittel anerkennen, organisierte Religion vor allem, um die Menschen in ihrem Verhalten in gewisser Weise zu steuern. Deswegen passierte es im vierten nachchristlichen Jahrhundert, dass Theodosius das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat. Sozusagen der Staat hat damit eine Wahrheit. Eine Religion ist die wahre, alle anderen sind unwahr. Das ist nur konsequent. Also das ist aus heutiger Sicht fast schon verständlich. Irgendwann im Laufe der Jahrhunderte ist man dann draufgekommen, okay, es gibt vielleicht doch mehr Religionen, und der Staat ist sozusagen in eine natürlichere, agnostischere Rolle zurückgefallen. Also es gibt da draußen mehrere Wahrheiten, aber jeder Herrscher darf für sein Gebiet feststellen, was der Staatsreligion ist, und mit diversen Toleranzpatenten und Konkordaten hat man immer mehr Religionen in dieses Staatswesen integriert und vertraglich an sich gebunden, was schlussendlich auch zu diesem symbiotischen Modell des synkretistischen Staates geführt hat. Das heißt, wir haben auch in Österreich einen Staat, der gewisse Religionsgesellschaften, 14 an der Zahl, gesetzlich anerkennt. Führt de facto zu einer Ausprägung einer, wie ich es nenne, religiösen Fünfklassengesellschaft. Wir haben eine sehr starke, dominante katholische Kirche. Wir haben sozusagen als zweite Klasse die restlichen christlichen Kirchen, drittens alle anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, dann viertens religiöse Bekenntnisgemeinschaften sind als Religion auch noch irgendwie zähl- und messbar, aber haben keinerlei oder fast keine Sonderrechte und Privilegien wie die gesetzlich anerkannten. Und dann gibt es natürlich noch alle diese Menschen, die man als konfessionsfreie Atheisten, Agnostiker etc. bezeichnet, die sowieso von diesen Privilegien nur träumen können. Welche Privilegien sind das jetzt? Auch da kann ich an dieser Stelle nur kurze Schnappschüsse bringen, worum es sich handelt, und natürlich keine Liste. Nur ein Auszug, das burgenländische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, § 8 und 19, wo da steht, nämlich in Bezug auf die Betreuungseinrichtung, die Aufgaben sind wahrzunehmen, indem auf die Entwicklung grundlegender ethischer und religiöser Werte Bedacht genommen wird. In unseren Gesetzestexten. Wozu? Das ist ja nicht einmal noch spezifisch. Schlimmer wird es dann im nächsten Paragraph. Als staatliche Symbole sind zumindest in jedem Gruppenraum ein Kreuz sowie das Bundes- und Landeswappen und in jeder Kinderbetreuungseinrichtung ein Bild des Bundespräsidenten anzubringen. Also da ist dann explizit sozusagen alle Religionen des Christentums sind da subsumiert und privilegiert. Und derlei kleine Passagen finden sich in allen möglichen Bundes- und Landesgesetzen wieder, sodass es uns auch schwerfällt, eine wirklich leicht nachvollziehbare Liste anzubieten. Weil die Frage immer wieder kommt, na, welche Privilegien sind das denn? Es sind hunderte dieser kleinen Geschichten, die da zum Vorschein kommen, wenn man sich die Gesetze durchliest. Die Geschichte mit dem Kreuz im Klassenzimmer, um nochmal ganz schnell zurückzukommen, ist ja überhaupt das beste Beispiel eines logischen Zirkelschlusses überhaupt. Da hat ja ein niederösterreichischer Vater geklagt, weil seine Tochter im Kindergarten eben auch mit diesem Kreuz konfrontiert ist. Und in der Begründung des Verfassungsgerichtshofs hieß es dann, in Österreich sind Kirche und Staat ja sauber voneinander getrennt. Die Schule, also oder ein Kindergarten, also öffentliche Einrichtung, der Staatssphäre zuzuzählen, kann keine religiösen Symbole zeigen. Deswegen kann das Kreuz an der Wand kein religiöses Symbol sein und muss ein staatliches Symbol sein. Also so einfach kann man das mit semantischen Tricks zurechtdrücken. Neben all diesen gesetzlichen Privilegien gibt es natürlich auch eine Reihe von informellen Privilegien. Und ich habe es, weil es gerade so schön letzte Woche auch passiert ist, den Diplomatinnenpass da hervorgezerrt, der ja auch völlig unverlangt an alle möglichen Kardinäle, Bischöfe und auch normale Domfahrer ausgehändigt wurde, die damit die Länder der Welt bereisen konnten, obwohl es natürlich keine gesetzliche Grundlage gibt, dass die überhaupt einen Diplomatenpass ausgestellt bekommen. Auch da wieder der Widerspruch. Wir leben eine Trennung von Staat und Religion angeblich. Wie sollen denn dann Kleriker in politischer Mission im Ausland überhaupt tätig sein, wenn wir das so sauber getrennt haben? Das ist natürlich nicht der Fall. Das von uns konfessionsfreien und im Übrigen auch von vielen Gläubigen, muss man auch dazu sagen, mit denen man sich unterhält, propagierte und gewünschte Modell ist das der Laizität, das heißt einer sauberen Trennung von Staat und Religion. Und auch da ein Blick in die Geschichte zeigt, dass dieser Weg durchaus auch bei uns gegangen hätte werden können, wenn das jetzt die richtige Zeit war. So wie es in Frankreich zum Beispiel passiert ist. Also in dem Moment, wo der Staat das Bewusstsein entwickelt hat, hoppla, Staatsreligion, eine Wahrheit, ist nicht das Richtige, sondern wir haben da draußen zumindest mehrere Wahrheiten. In dem Moment muss ich als Staat automatisch agnostisch sein. Und dieser staatliche Agnostizismus ist auch die einzige Möglichkeit, wie Religionsfreiheit tatsächlich gewährleistet wird. Bei uns ist zwar jeder frei, seine Religion zu wählen, aber trotzdem, wenn er das in institutionaler Form, institutionalisierter Form auch ausleben will, gibt es einfach nur diese 14 gesetzlich Privilegierten. In einem agnostischen Staatsmodell wäre das natürlich nicht der Fall. Da hat keine Religionsgesellschaft irgendwelche Sonderrechte, beziehungsweise erfährt irgendwelche Diskriminierungen. Und so gesehen ist nur da die Religionsfreiheit wirklich umgesetzt. Abschließend noch zum Begriff der Religionsfreiheit selbst. Mit dem habe ich schon noch meine Probleme. Religionsfreiheit ist natürlich der falsche Begriff. Es müsste eigentlich Weltanschauungsfreiheit heißen oder ähnlich, weil natürlich schon das Wort Religion im Begriff Religionsfreiheit eine gewisse Norm impliziert, einen Zwang ausübt auf jene, die gar keine Religion haben. Zu diesem Berufe hat man auch wieder einen semantischen Trick erfunden. Man spricht dann von der positiven und von der negativen Religionsfreiheit. Also diejenigen, die keinen Glauben haben, die sind in der negativen Religionsfreiheit. Dadurch, die negative Religionsfreiheit ermöglicht das Nicht-Ausleben des Glaubens in irgendeiner Form. Das sind natürlich völlig unsinnige Begriffe. Wenn ein Staat nach vielen kategorischen Merkmalen seine Bürgerinnen und Bürger nicht schubladisiert, wie Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, Herkunft, Sprache und so weiter, dann bedient er sich im Bereich der Weltanschauung und Religionen eines eines Begriffes, der eindeutig einer Seite zuzurechnen ist. Das wäre in etwa das Gleiche, als würde man in Bezug auf Hautfarbe von Menschen weißer Hautfarbe und Menschen nicht weißer Hautfarbe sprechen. Und das wäre dann rassistisch im besten Sinn der Auslegung. Ja, zur Religionsfreiheit noch. Ich glaube, es ist ein überholter Terminus. Ich darf zwar in Österreich meine Religion frei wählen, aber der Staat hält mich dazu an, sogar auf dem Meldezettel mein Religionsbekenntnis einzutragen. Meine Haarfarbe und Augenfarbe muss ich dann nicht eintragen. Und diese Klassifizierung, frage ich mich, wozu? Wozu braucht die Republik Österreich mein Religionsbekenntnis? Was passiert mit diesen Daten? Das sind völlig überflüssige Daten, deren Erhebung wir natürlich der Vergangenheit angehören lassen sollten, ebenso wie den Begriff der Religionsfreiheit selbst, weil er überholt ist. Also der ursprüngliche Zweck dieses Begriffes, wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückblicken, war hier eine entsprechende Freiheit zu gewähren, die bis dahin nicht existiert hat. Jetzt ist diese Freiheit verwirklicht und der Begriff dient ausschließlich nur dazu, den Staat erpressbar zu machen und sollte aus diesem Grund meines Erachtens auch der Vergangenheit angehören. Damit bin ich mit meinem Intro fertig.
Danke sehr, Herr Alm. Jetzt haben wir da einen Begriff, den wir jetzt gerade beerdigt haben, darüber sollten wir diskutieren. Sie machen es uns nicht leicht, aber wir werden trotzdem jetzt eine anregende Diskussion entwickeln können. Da habe ich großes Zutrauen zum immer doch sehr interessierten Publikum im Kepler-Salon. Bitte, wer mag das Eis brechen? Wer mag mit der ersten Frage kommen? Ein Zeichen? Nehmen Sie Kontakt auf zu mir durch Meditation oder durch, ja bitte. Ein Zeichen mit der Hand geht natürlich auch. So.
Ja, warum haben Sie beim Tierschutz auf Bayern verwiesen? Wir haben in Österreich doch genau das Gleiche. Bei uns steht das sogar in der Verfassung drinnen. Oder diese Ausnahmerechte für Schächten von Tieren. Oder ist das bei uns ein bisschen anders?
Das mag sein. Bayern ist für mich der einzige mir bekannte dokumentierte Fall. Also es gibt dermaßen viele Fälle, dass ich gar nicht die Notwendigkeit habe zu recherchieren, wo es denn überall in der Welt wie ausschaut. Es mag sein, dass es in Österreich genauso ist. Ja? Gut. Etwas gelernt. Danke. Okay.
Bitte sehr.
Zu diesem Punkt, ich habe einmal bei den Oberösterreichischen Nachrichten nachgefragt, da ist euch wohl was daneben gegangen. Ich habe gelesen, die Tiere müssen nach dem Kehlschnitt betäubt werden. Ich habe gesagt, also das kann man doch mit dem Hausverstand, dass das völlig verkehrt ist. Daraufhin hat mir der Redakteur gesagt, nein, das stimmt schon. Das wollten die Religionsgesellschaften so. Deswegen ist das so ins Gesetz gekommen. Nur zu Ihrer Information.
Du warst ein Landwirtschaftsredakteur, wir haben uns da gesprochen. Er muss jetzt selber nachgehen, weiß ich nicht. Also ich kenne jetzt diesen Passus im Gesetz auch nicht, aber schauen wir mal. Ich werde ihn jedenfalls darauf anreden, vielleicht, dass wir da eine Aufklärung setzen können. Danke.
So? Ich glaube, das war Faktum. Man kann sich's nur nicht vorstellen.
Ja, das glaube ich schon. Also
durchaus. Das Gesetz ist jetzt so also, laut.
In österreichischen Gesetzen ist ja einem das Menschliche nicht fremd, nicht? Also, man wird da oftmals überrascht, was da drinnen steht. Okay.
Es gibt ja diese unglückliche Diskussion um die Muezzins, ob die schreien dürfen oder nicht. Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, ob Kirchenglocken läuten dürfen oder nicht?
Ja, habe ich. Es gibt viele Menschen, die das angeblich stört. Damit habe ich persönlich überhaupt kein Problem. Also ja. Das war eine Wortmeldung.
Ich wohnte mal in meiner Kirche und die war wirklich sehr laut. Und ich habe das sogar mal messen lassen von Magistratsbediensteten. Und die haben dort also Lautstärken herausgefunden, die jenseits der Gewerbenormen gelegen sind. Also
das ist natürlich
ein Unternehmen dürfte nicht so laut sein, wie die Kirche laut sein darf. Es gibt aber auch da einen Passus im Gesetz, einen Ausnahmefall, denn sobald eine Kirche da ist, quasi hat sie diese Ausnahme fertig.
Ja, ich glaube, das ist letztinstanzlich ausjudiziert, was ich weiß, diese Geschichte. Ja. Es stimmt natürlich, also wenn das über diversen Normen liegt, ist das natürlich zu korrigieren. Ich glaube, in Österreich läuten die auch nicht die Nacht durch. Die Schweiz, glaube ich, hat damit ein größeres Problem. Da gibt es auch mitten in Zürich Kirchen, die in der Nacht läuten und wo die Kirchtürme gar nicht so hoch sind. Gibt es auch ein eine Website, kirchenglocken.ch, also da gibt es einen Kirchenglocken-Lärmblog, wo Beschwerden dokumentiert werden. Aber ich sage mal so, diese traditionellen Dinge, das sind die letzten meiner Probleme. Ein Fußballstadion ist auch laut und das stört mich nicht, ganz im Gegenteil, gehe ich sogar oft rein. Also da ist die Toleranz dem gegenüber, was den Leuten Spaß macht, denke ich, wichtiger als ein bisschen Lärm.
Bitte.
Weil es gerade von den Glocken die Rede war, fällt mir eine alte Kabarettnummer ein, von Glocken Schallerbach, das war Ende der Fußgänger, Anfang der 60er Jahre. Es geht Bim, Bam, Bum und so dahin, wo es ja auch darum gegangen ist, dass diese Leute sich, wo es am Schluss dann geheißen hat, und die Leute sind alle narrisch geworden, da freut sich der Herr Dozent vom Nervensanatorium. Ne? Aber man, das ist an sich auch so eher so ein ganz Nebenthema, aber weil zuerst angesprochen worden ist, der Meldezettel, das hat einen ganz einfachen Grund, warum da die Religion eingetragen werden soll, weil sie die Religionsgemeinschaften von dort die Daten holen für die Mitgliederkassierung. Die sind nämlich selber zu bequem dazu, dass sie sich eine Kartei anlegen und wenn einer verzirkt, dann selber nachforschen, wo ist der hier verschwunden, sondern das kriegen sie vom Meldeamt. Und das Meldeamt legt ja das jedes Jahr vor und sie haben in eine Kirchenbeitragsstellen immer die neuesten Daten von den Leuten. Allerdings, man muss nichts hinschreiben dort. Wenn man dort hinschreibt, man ist Mormone, müssen sie es auch glauben. Und die Mormonen fragen vielleicht gar nicht nach auf der Gemeinde. Ne? Ja, also, es ist nicht strafbar, nichts hinzuschreiben, einfach einen Strich zu machen oder hinzuschreiben ohne Bekenntnis, auch wenn man gar nicht austreten ist in Wirklichkeit. Also, man kann da durchschwindeln. Es kann natürlich sein, dass trotzdem draufkommen, aber ist es an sich eine Frechheit, dass eine staatliche Institution Daten sammelt, damit eine große Organisation, die über 5 Millionen Mitglieder hat, selber keine Mitgliederkartei führen braucht. Das ist nicht notwendig, weil sie es jedes Jahr neu vom Staat kriegen. Und zahlen natürlich nichts dafür, logischerweise. Das machen die Meldeämter ganz umsonst.
Sie, Herr Alm, sind ja Mitbegründer des Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien. Sowas würde dann da auch drunter fallen, ne?
Absolut, ja, ja. Okay. Also eine unserer Forderungen ist natürlich auch, dass dass generell die steuerliche Absetzbarkeit des Kirchenbeitrages nicht mehr existiert.
Mhm. Können Sie kurz über die generellen Forderungen dieser Initiative was sagen?
Die wichtigsten Punkte? Die generelle Forderungen sind ganz leicht. Das sind genau zwei. Das eine ist eine saubere Trennung von Staat und Religion, das heißt das Ende aller Sonderrechte und Privilegien. Diese eine Forderung hat natürlich massivste Konsequenzen bis hin zur Neuverhandlung oder Auflösung des Konkordats, wenn es sein muss. Die zweite Forderung ist die explizite Forderung nach einem Bundesgesetz zur Verfolgung der kirchlichen Missbrauchsfälle, weil ein Teil der Initiatoren und Initiatorinnen des Volksbegehrens eben Betroffene sind. Dieser kirchlichen Gewalt und weil das die Menschen sind, die sozusagen wirklich von den kirchlichen Privilegien betroffen sind, unmittelbar und persönlich im Gegensatz zu uns, die sozusagen allgemein in die Kasse einzahlen, dieser 2 Milliarden Euro, die die Kirche jedes Jahr direkt oder indirekt bekommt, die uns persönlich sozusagen nicht so auffallen und wehtun, aber dann gibt es halt Menschen, denen tut das persönlich direkt weh.
Alles klar, wer sich näher informieren möchte, Internet kirchen-privilegien.at. Bitte.
Sie haben so vor meinem Vorgänger ein sehr wichtiges Wort in die Diskussion eingebracht und dieses Wort ist für mich Toleranz. Ich glaube, dass viele dieser sogenannten Privilegien, die Religionsgemeinschaften oder anderen Gemeinschaften zugestanden werden, ein Auswuchs oder eine Folge der Toleranz sind. Wir haben es in unserer Gesellschaft nicht nötig, den Leuten bestimmte Dinge, so wie etwa das Schächtungsverbot, generell vorzuschreiben. Wenn zum Beispiel den Moslems oder den Juden verboten ist, nicht geschächtetes Fleisch zu essen und sie sind wirklich gläubige, exekutierende und strenggläubige Moslems oder Juden, dann soll man ihnen meiner Meinung nach doch genehmigen, eine Ausnahme von diesem sogenannten Tierschutzgesetz. Es gibt auch sicherlich noch andere Formen von sogenannten Privilegien, die eigentlich nichts anderes sind als gelebte Toleranz. Also ich glaube, wenn man zu streng das Maß an diese sogenannte Gleichheit legt, dann könnte herauskommen, dass schließlich keinerlei Toleranz gegenüber anderen oder Andersmeinenden mehr praktiziert wird, und das wäre nach meiner Meinung auch ziemlich gefährlich.
Danke für diese Wortmeldung, weil die gibt mir Gelegenheit, noch einmal zu wiederholen, was ich gesagt habe. Mein Problem ist nicht, dass im Tierschutzgesetz eine Ausnahme für das Schächten ohne Betäubung gemacht wird. Mein Problem ist, dass diese Ausnahme ausschließlich für Gläubige gemacht wird. Warum darf ich nicht ohne Betäubung schächten? Warum bringen mir die Gläubigen, die ohne Betäubung schächten wollen, nicht die Toleranz entgegen, dass ich das auch darf? Also die haben ein Toleranzproblem, nicht ich.
Toleranz, hat er meiner gesagt, sollte man die Abweichung der Waage von der Norm nennen. Ansonsten ist es immer ein bisschen eine Schieflage, nicht so. Jemand toleriert hinunter.
Es kann jeder Sonderrechte für sich beanspruchen bzw. fordern. Die müssen dann aber auf alle ausgedehnt werden können, es sei denn, es gibt eine sachliche Grundlage, das nicht zu tun. Und die sehe ich bei der postulierten Unreinheit von Essen nicht.
Okay.
Und zweite Frage an Herrn Alm, bitte. Und zwar folgendes. In der Aktion in allen Ehren, ich begrüße auf jeden Fall die laizistische Initiative, möchte aber folgendes strategische Argument gegen das Nudelsieb bringen. Und zwar, wir verlangen als Agnostiker, als Atheisten Toleranz uns gegenüber. Ganz klar, gar kein Thema. Nur leider wissen wir, es ist eine empirische Tatsache, dass diejenigen, die besonders religiös sind, umgekehrt relativ wenig Humor besitzen. Sprich die Mohammed-Karikaturen in Dänemark etc. Das ist tatsächlich etwas Gefährliches. Darum begrüße ich Ihren Mut, dass Sie sowas machen. Meinen Respekt. Nur frage ich mich, wir werden immer als polemische Naturwissenschaftler, polemische Atheisten, polemische Philosophen dargestellt. Ich persönlich fürchte, dass so eine Aktion, so gut sie denjenigen tut, die was für dieses einstehen, so schlecht ist sie für das Gesprächsklima mit den religiösen Menschen. Da möchte ich einfach Ihre Meinung dazu wissen, ob Sie finden, dass das mehr Humor unter Anführungszeichen erzwingen sollte oder ja,
Pech. Ja, ist ein absolut berechtigter Einwand, dem ich auf der einen Seite so begegnen muss, dass ich natürlich sagen muss, die Nudelsieb-Geschichte war jetzt nicht so strategisch geplant, dass ich in irgendeiner Form planen hätte können, was passiert. Das ist einfach passiert. Also meine Erwartungshaltung war, ich mache das jetzt mit diesem Amt, mit dem Nudelsieb durch. Meine Erwartungshaltung war natürlich, dass ich einen negativen Bescheid bekomme, dass das in jedem Fall abgelehnt wird. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich den Führerschein wirklich bekomme. Dann schreibe ich einen Blogpost, von dem ich ausgehe, dass ihn ein paar hundert Leute lesen und das war's dann. Also das war sozusagen meine persönliche Einschätzung. Mir jetzt zu sagen, das hätte ich aber schon vielleicht wissen müssen, dass das dann irgendwo auf BBC und Rolling... Nein, das war jetzt nur hypothetisch, das so weit bin ich noch nicht. Oder beziehungsweise das würde ich ja selbst sehr anmaßend finden. Wir sehen aber, und jetzt zum eigentlichen Punkt, Humor, glaube ich, ist schon wichtig. Ich glaube, dass wir durch die Aktion einen positiven Saldo haben und mehr erreicht haben, als ich mehr erreicht habe, als Schaden angerichtet habe in dieser Debatte. Ich wäre auch bei vielen Veranstaltungen wie dieser heute nicht eingeladen, hätte das nicht gemacht. Das ist ja, vielleicht auch nur mein persönlicher Vorteil oder Nachteil oder ist einfach so. Was ich aber weiß aus den vergangenen Jahren, der sachliche Diskurs in dieser Frage führt zu genau gar nichts. Weil die Macht der Religionsgesellschaften und derjenigen, die sie an der Macht halten, die Realität einfach so dermaßen drüber fährt und diesen Diskurs nicht entstehen lässt, dass damit nichts zu gewinnen ist. Das heißt, ich glaube mittlerweile, dass ausschließlich durch solche oder ähnlich gelagerte Aktionen, die auch gar nicht unbedingt humoristisch sein müssen, überhaupt was weitergebracht wird. Also ich meine, zweites Beispiel, das ich damit habe, die atheistische Buskampagne, die ich 2009 durchgeführt habe. Gleiches Argument gilt natürlich auch für diese. Aber hätte das nicht gemacht, wären wir überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gekommen mit unserem Anliegen in irgendeiner Form. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich schon sagen, seit ich diese Sachen mit dem Keim der Öffentlichkeitswirksamkeit durchführe, bekomme ich diese Öffentlichkeit auch. Also wenn auch immer etwas passiert, Diplomatenpässe, Kirchenaustrittszahlen, bekomme ich mittlerweile Anrufe. Das das würde sonst einfach nicht passieren.
Kurz zu dieser Aktion nochmal. Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott, steht da drauf. Das hätte auf Busse oder öffentliche Verkehrsmittel in Wien affischiert werden sollen, ist aber nicht gelungen.
Ganz gerne.
Ist kurz, warum nicht?
Wir haben angefragt in...
Es war eine Aktion, die in London gelaufen ist und man wollte das dann sozusagen in Wien wiederholen.
Sie ist in London gelaufen, sie ist in Deutschland in 20 Städten abgelehnt worden. Wir haben in Österreich angefragt in Wien, Linz, Graz, Innsbruck, Salzburg. Sind auch in allen Städten abgelehnt worden mit dem Wunsch, dort auf den Bussen eben solche Sujets affichiert zu bekommen. Die Begründung der Wiener Linien ist schlüssig und richtig. Sie sagen, politische oder religiöse Werbung ist nicht erlaubt. Ich ordne das natürlich als politische Werbung ein, ist nicht erlaubt, nehme ich zur Kenntnis. Und das ist genau das, was wir natürlich wollten, weil wir haben ein Budget gehabt von 2000 Euro. Wir hätten 3 Busse 2 Monate durch Wien fahren lassen können, hätte eine Handvoll Leute gesehen. Was ist passiert durch die künstliche Echauffierung drüber? Waren wir in der Kronenzeitung auf der Leserbriefseite, wir waren 5-mal hintereinander im Heute, davon 2-mal auf der Titelseite, wir waren in allen möglichen Tipps und Club 2s und so weiter. Also wir haben Mediengegenwert bekommen, der unbezahlbar gewesen wäre.
Okay, das nur zur Fußnote, da hinten war die nächste Wortmeldung.
Frage, wissen Sie, ob es irgendwelche Säkularitätsgesetze auf Unionsebene gibt, weil es wäre dann viel einfacher, das quasi in den Europäischen Gerichtshof zu bringen und dann über die Tür in Österreich durchzusetzen. Beziehungsweise gibt es irgendwelche Initiativen in die Richtung?
Ja, es gibt Initiativen, es gibt sehr, sehr wenige Initiativen, es gibt sozusagen europäische Humanisten. Also das große Problem, das wir prinzipiell haben, wie der Heinz Fischer zu uns gesagt hat, ihr seid ja der Verein der Nichtsportler, wir vertreten etwas, von dem wir uns sozusagen in seiner Organisation freiwillig verabschiedet haben. Und jetzt müssen wir uns mühsamerweise zu einer Notgemeinschaft solidarisieren und zusammenschließen, um gewisse Interessen durchzubringen, die ja sonst keine Interessensvertretung haben. Die Konfessionsfreiheit allein ist eben ein sehr schwacher Kit in dieser Sache. Erfolgreicher sind humanistische Vereinigungen, die sozusagen einen weltanschaulichen, ich will nicht sagen Gegenentwurf haben, aber ein weltanschauliches Konzept, das auch in vielen nationalen Verbänden und internationalen Verbänden auch besteht, und über die gibt es auch Brüsseler Lobbyismus, ohne jetzt die üblichen Lobbyisten dafür zu beauftragen, vielleicht geht da deswegen nichts weiter. Aber
ja, die Straße ist nicht mehr dort. Ne?
Ja.
Ja, Giordano Bruno Stiftung, ja. Stichwort, das ist eine von diesen Humanismusinitiativen,
genau,
wie Sie gesagt haben.
Die ein nahe Verhältnis auch zu denen hat. Ja.
Gibt es die auch in Österreich?
Was für die gibt es auch, ja. Also die Giordano Bruno Stiftung gibt es auch in Österreich, bin zufälligerweise der Sprecher, wie der Teufel so will. ja, ist eine von diesen Verbänden, ja.
Okay, alles klar, so bitte.
Es gehört zur Religionsfreiheit in Österreich, dass Kinder sich aus dem Religionsunterricht abmelden können. Also auf der staatlichen Ebene formal funktioniert das Ganze bestens. Nun gibt es aber auch Gemeinden, um Robert Menasse zu zitieren, wo die Aufklärung in der Senkgrube versunken ist. Mein Enkel wohnt in einer bayerischen Kleinstadt. Sie war mich wieder besuchen. Das alte Thema. Lukas, Papa, Opa, das geht nicht. Wenn ich mich dort vom Religionsunterricht abmelde, bin ich draußen. Ich kann mir den Fußballverein, ich kann mir den Sportverein denken. Das heißt, diese gesellschaftlichen Zwänge, wir hier in der Großstadt, ich habe viel meines Lebens in Graz beruflich verbracht, das ist, glaube ich, in mancher Hinsicht noch eine liberalere Stadt als Linz. Da geht das wunderbar, aber gehen Sie hinaus, ja, Richtung Norden von Linz und versuchen Sie dort religionsfrei zu leben.
Das ist sicher sehr schwierig, ja. Ich beneide niemanden, der seine Kinder in seiner Schule oder Kindergarten unterbringen muss.
Es gibt auch so einen Gruppendruck, ne? Der ist bei uns auch da. Also wenn man sieht, dass vielleicht 2 oder 3 Kinder aus einer Klasse abgemeldet werden, dann gehen alle anderen zur Erstkommunion. Diese Kinder sehen sich zum Teil ja leid, ne? Möchten ja gern bei der großen Gruppe dabei sein. Das passiert ja häufig, ne? Da, auch wenn wir dieses Mittel nützen, so werden wir wahrscheinlich dieses Gefühl nicht so leicht wegbringen, außer
jetzt wird einige Zeit dauern, bis wir den Religionsunterricht aus den Schulen rauskriegen.
Mhm. Vielleicht können Sie ein Wort zum Ethikunterricht sagen. Ist das eine gangbare Alternative?
Nein, der Ethikunterricht ist keine gangbare Alternative. Der Ethikunterricht ist etwas völlig anderes als der Religionsunterricht. Wir sind für einen verpflichtenden Ethikunterricht, aber nicht als Ersatz oder Ergänzung zum Religionsunterricht, sondern als eigenständiges Lehrangebot bei gleichzeitiger Streichung des Religionsunterrichts. Ja. Das derzeitige Modell ist vollkommen absurd und total daneben. Da wird ja Ethikunterricht als sozusagen 15. Konfessioneller Religionsunterricht angeboten, nein, nicht nur angeboten, er ist verpflichtend zu nehmen, und während bei den anderen 14 theoretisch möglichen konfessionellen Religionsunterrichten die Lehre und das Personal ausschließlich von der Konfession bestimmt wird, wird genau dieser 15. von den anderen 14 fremd bestimmt. Das heißt, Religionslehrer dürfen auch Ethik unterrichten, etwas, was in der anderen Richtung natürlich völlig undenkbar wäre in dieser Form. Das heißt, so wie der Ethikunterricht jetzt geplant ist, ist er abzulehnen. Hm. Zuerst einmal vollständige Streichung der Religionsunterrichte.
Okay, bitte.
Herr Alm, bitte, wie stehen Sie zu den sogenannten kirchlichen Feiertagen? Die werden ja von allen Dienstnehmern jeder Konfession, auch von
mir,
Ausgetretenen, gerne angenommen.
Sehr gerne.
Ich habe
sogar
Nie gehört, dass jemand gesagt hat, nein, ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an, ich möchte am Fronleichnamstag arbeiten.
Ja, also, wenn die Ultima Ratio ist, dass die Artisten verzichten müssen auf die Feiertage, dann mache ich das auch. Aber das ist zum Glück nicht notwendig. Nein, ich bin ja der Meinung, dass die Religionsgesellschaften diese Feiertage gekidnappt haben in Wirklichkeit. Also das beginnt bei Weihnachten und Ostern, das sind ja alles andere Feste, die von den Kirchen vereinnahmt worden sind in Wirklichkeit. Und lass mal sicher nicht mein Weihnachtsfest von irgendwelchen Leuten madig machen, die mir verbieten wollen, das zu feiern. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Und diese Feiertage sind ja sozusagen für alle gleichermaßen zu konsumieren und deswegen verstoßen die auch nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz. Das Problem oder der Verstoß liegt aber dort vor, wo es für manche Konfessionen dann doch extra Feiertage gibt. Also diese Protestanten, die dürfen ja an ihren 2 superheiligen Tagen, Karfreitag und Reformationstag, die dürfen ja 2 zusätzliche Feiertage konsumieren und die ganzen katholischen dazu. Und nichtchristliche Feiertage, glaube ich, gibt es bei uns gar nicht. Also,
Ausnahmen.
Nein, ich meine, religiöse.
Okay. Das wäre Alternative, genau.
So. Ja, das sind germanische Feiertage, die will ich erst recht nicht haben.
So, ganz hinten, glaube ich, war es.
Ja, ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung zuerst, weil es vor kurzem um die Organisation von Atheistinnen oder Agnostikerinnen und Agnostikern gegangen ist. Ich glaube, das Problem, das wir uns halt immer vor Augen führen müssen, ist, dass Atheismus keine Weltanschauung ist. Es gibt Atheistinnen von ganz links bis ganz rechts und ich bin mir sicher, es gibt viele Atheistinnen und Atheisten, mit denen ich nichts zu tun haben will, mit denen ich mich nie organisieren wollte. Und deshalb ist es halt schwierig, sich als Atheistinnen und Atheisten zu organisieren, zu sagen, wir machen eine eigene, unter Anführungszeichen, Religionsgemeinschaft oder so, weil mit der Hälfte der Leute dort will ich nichts zu tun haben. Politisch. Ist einfach so.
Verstehe.
Also das ist halt ein Problem, das wir haben, im Gegensatz zu den Gläubigen, die eine gemeinsame Identität haben. Ja, die Frage ist, mir ist in einer Diskussion das Argument unterkommen, dass wir in Europa, oder ja, Westeuropa ja, das ist sagen, dadurch, dass die Religionen bei uns staatlich geschützten Charakter haben und auch recht viel Privilegien genießen, wir halt nicht damit konfrontiert sind, dass Religionen recht aggressiv um Mitglieder und Gläubige werben müssen. Also wir dadurch, dass, keine Ahnung, bei uns die katholische Kirche so stark ist oder in Großbritannien die anglikanische Kirche, wir ein bisschen davor verschont sind, dass alle möglichen Glaubensgemeinschaften wie verrückt um Gläubige werben, um sozusagen ihre eigene Existenz zu finanzieren. Und dass sozusagen wir als Ungläubige oder Atheistinnen und Atheisten dadurch auch ein bisschen einen Vorteil haben, weil wir nicht ständig mit aggressiven Missionieren konfrontiert sind, wir nicht damit konfrontiert sind, dass Kirchen ständig nur aggressiver Einfluss nehmen wollen, weil sie den Einfluss in einem gewissen Rahmen, der aber andererseits eher wieder beschränkt ist, ja eh haben. Und ich würde fragen, ob du da auch eine gewisse, wie soll ich sagen, der Meinung bist, dass man das irgendwie abwägen muss, oder?
Ja, absolut, ja. Ich meine, das darf ich ja fast nicht öffentlich sagen, aber ich meine, rein pragmatisch gesehen hat dieses symbiotische Modell natürlich schon auch für die Nichtgläubigen genau den Vorteil. Wir haben sozusagen alle die eh dort irgendwo verrammt und da, mit denen können wir dann umgehen und wir wissen, woran wir sind. Also ich bin auch sicher, dass dieser pragmatische Ansatz auch von Seiten Politik genauso gefahren wird aus diesem Grund. Stimmt, ja. Nichtsdestotrotz, man muss aufs Prinzip zurück und es gibt keinen Grund, dass es diese Privilegien und Sonderrechte gibt.
Mhm. Bitte. Wie soll Ihrer Meinung nach dann dieser Ethikunterricht aussehen?
Also ich bin kein Experte für Ethikunterricht, aber da gibt es zum Glück Universitäten, wo das gelehrt wird und die werden sich dann einen guten Lehrplan einfallen lassen.
Lehrplan, okay. Wo war jetzt die nächste Frage?
Gibt es von den politischen Parteien in Österreich irgendwelche, gibt es da Kontakte, gibt es von irgendeiner Seite irgendwelche Unterstützungen für Initiativen?
Ja, wo fangen wir an? Fangen wir bei den Kleinsten an. Die das in ihrem Programm drinnen haben, schon lange, sind die Julis, die jungen Liberalen. Da gibt es volle Unterstützung. Dann mittlerweile auch von den Grünen, die sich unlängst dazu durchgerungen haben, einen, glaube ich, einstimmigen Beschluss sogar zur Trennung von Staat und Religion auch zu fassen. Mal schauen, ob den Worten auch Taten folgen werden. Ich bezweifle es. Und das war's dann. Von der SPÖ, die Kommunisten, okay, gut, das tut mir ein bisschen schwer. Kommunisten wahrscheinlich auch. Bei der SPÖ sollte man sich erwarten, dass von großen Teilen Unterstützung kommt. Die kommt auch punktuell, zum Beispiel der Jarolim hat sie unlängst auch geäußert, das zu unterstützen. Bei den Grünen gibt es sehr viele, die ich persönlich nennen könnte, wo das passiert. Ja, ÖVP braucht man sich nichts erwarten und wird auf nichts kommen. Und die anderen Parteien interessieren mich nicht so.
Okay, bitte.
Ja, wegen der Feiertagsregelung wollte ich noch fragen, speziell auch wegen einem Sonntag, das ist doch der Tag des Herrn, den man heiligen sollte.
Ja.
Wie stellen Sie denn das vor?
Ein Arbeitstag.
Am Sonntag sollte man dann auch arbeiten dürfen, aber das ist ja auch eigentlich ein Feiertag da. Der Tag des Herrn, Sonntag.
Ja, das verstehe ich schon, die Frage. Ich weiß schon, es gibt einen traditionellen Grund, warum der Sonntag für viele Menschen arbeitsfrei ist und mittlerweile auch der Samstag. Und wir könnten uns alle sehr gut auch einen dritten arbeitsfreien Tag pro Woche vorstellen. Und das kann auch ein anderer sein, außer der Sonntag. Viele Menschen müssen übrigens am Sonntag arbeiten. Als selbstständiger Unternehmer darf ich sowieso arbeiten, wann ich will. Und ich tue das auch am Feiertag und am Sonntag, wenn man danach ist. Und wenn man nicht danach ist, dann halt nicht. Ich weiß nicht ganz, worauf die Frage abzielt. Ich glaube, es gibt eher einen Konsens darüber noch, dass ein, zwei Tage die Woche für möglichst viele Menschen arbeitsfrei sein sollen. Das ist aber völlig, hat mit Religion überhaupt nichts zu tun.
Ja. Wochenendruhegesetz ist es geregelt, nur fürs Protokoll.
Da bin ich kein Experte, kenne mich nicht aus.
Es gab ja auch in der Hochphase des Laizismus nach der Französischen Revolution ja auch freie Arbeitstage, das war dann nur jeder 10. Tag. Also insofern ist das ja ein Fortschritt, was wir jetzt haben.
Ja, damals hat man nur Zehen zahlen müssen, oder? Das klingt eigentlich sehr gut angesichts dessen, was wir jetzt an.
Bei 50%iger ja. Maximalprogression durchaus, ja, da sehnt man sich fast zurück. So, wo war die nächste Wortmeldung? Bitte, genau.
Vielleicht eine kurze Anmerkung zu den Feiertagen, weil mir das gerade auf der Zunge liegt. Die werden gesamtwirtschaftlich von allen innerhalb unserer Volkswirtschaft erwirtschaftet. Ob das Protestanten, Atheisten, Islamisten, Juden, Moslem, was weiß ich was sind. Das heißt, dass die so festgelegt sind, ist reiner Zufall und geschichtlich erwiesen. Das hat sich aus dem ergeben. Aber konsumieren dürfen wir es nicht, weil es irgendeine Heiligkeit gesagt hat, sondern weil es alle erarbeiten. Das ist einmal ein Faktum. Genauso ist es mit dem Sonntag. Dass der arbeitsfrei ist, haben wir schließlich und ergreifend nur dem zu verdanken, dass die Menschen arbeiten und dass sie es in frei nehmen können. Der wird uns nicht geschenkt. So, Entschuldigung, das habe ich jetzt einfach loswerden müssen.
Gibt es eine Frage auch?
Ja, und eine Frage an den Herrn Alm, und zwar, was für Feedback haben Sie jetzt eigentlich von religiösen Vertretern bisher bekommen? Ich meine, innerhalb der humanistisch-atheistischen Community, glaube ich, ist relativ positiv, aber wie war das Feedback von vor allem religiösen?
Jetzt generell auf was ich alles mache oder auf den Führerschein bezogen?
Aber also generell?
Ja, generell. Es ist öffentlich ist sicher die Politik, das weiß ich seit der Buskampagne, wo es am Anfang einige Äußerungen gab, ist sicher eine der Nicht-Äußerung. Also es wird so zu all diesen Sachen nach tunlichst keine Stellung bezogen von Seiten der Kirche. Also es ist eher selten, dass eine Wortmeldung kommt, und das ist sicher nicht deswegen, weil wir nicht gehört werden oder weil es denen unter den Nägeln brennt, dass sie etwas sagen, sondern weil sie einfach zurückgehalten werden. Und man merkt dann manchmal, dass ein Tony Faber vorgeschickt wird, etwas zu sagen, oder jemand anderer eben. Und das ist sozusagen mal die öffentliche Informationspolitik der katholischen Kirche, wie wir sie mitbekommen. Und im persönlichen Gespräch schaut das Ganze sowieso ganz anders aus. Also wenn man off record mit Theologen, Bischöfen, was auch immer redet, dann ist in der Sache an sich, Trennung von Staat und Religion, erntet man sehr viel Zuspruch, also oder wir ernten sehr viel Zuspruch und sehr viel Konsens. Aber es ist fast unmöglich, da eine öffentliche Äußerung in der Hinsicht zu bekommen. Ich meine, gerade die Katholiken hätten damit das allerwenigste Problem, weil die sind als Mitgliederorganisation groß genug, dass die sozusagen als Gewinnerin da aussteigen würden, auch aus seiner Sache.
Bei 2 Milliarden? Die da haben Sie vorhin gesagt, nicht? Also
ja, na, das heißt nicht, dass sie unterm Strich nicht weniger hätten, aber im Vergleich zum religiösen Mitbewerb.
Okay, alles klar. Gut.
Dann ich habe eine Frage. Mich würde interessieren, wo sehen Sie genau die Schnittstelle zwischen Religionsfreiheit und der vielleicht notwendigen Abgrenzung zu Sekten? Das heißt, wie weit soll der Staat Religionsfreiheit zulassen und wo soll die Abgrenzung zu Sekten sein? Konkretes Beispiel, der Jazzpianist Chick Corea hätte in Stuttgart ein Konzert spielen sollen. Und das Konzert ist von der Stadt Stuttgart mit der Begründung abgesagt worden, sie wollen in dieser Stadt keinen Scientologen haben. Wie stehen Sie dazu?
Schwierig, also prinzipiell sehe ich ja mal bei all den Religionen qualitativ überhaupt keinen Unterschied. Also es ist alles in irgendeiner das ist meine persönliche Meinung, in irgendeiner übernatürlichen Sphäre angesiedelt. Ich sehe jetzt nicht, wo die Dreifaltigkeit dem Allah oder dem Buddha oder wie auch alle die heißen, ich sehe da keinen qualitativen Unterschied. Das ist alles Geisterglaube für mich. Wo die Grenze zu Sekten zu ziehen ist.
Sind Sie überhaupt dafür, dass der Staat diese Grenze zieht?
Prinzipiell bin ich dafür, dass der Staat Religionsgesellschaften wie Vereine betrachtet. Punkt. Das heißt, da gibt es für mich keinen Unterschied mehr zwischen Blasmusik und evangelischer Kirche zum Beispiel. Und dementsprechend müssen die dann alle auch dem Vereinsgesetz unterliegen und sind in keiner Weise diskriminiert oder bevorzugt. Wenn es wie im Bereich von Scientology Dinge gibt, die offensichtlich in irgendeiner Form strafrechtlich relevant sind, und das wäre für mich auch Voraussetzung dafür, dass man einen Verein verbietet oder einen Verein von mir aus als Sekte bezeichnet, wenn diese Voraussetzung besteht, na klar, dann ist dagegen vorzugehen. Wenn diese Voraussetzungen nicht bestehen, dann finde ich das nicht richtig von der Stadt Köln oder wie auch immer, so ein Konzert abzusagen. Wenn dann eigentlich John Travolta Filme auch nicht mehr gespielt in Kölner Kinos und Tom Cruise Filme. Also eine Gleichbehandlung.
Stehen Sie persönlich dazu? Hat der Staat irgendwie das Recht zu sagen, ab hier ist es Sekte und bis hier ist es Religionsgemeinschaft?
Nein, hat er nicht. Er kann sagen, bis hierher legal, ab hier nicht legal. Das ist alles.
Aber nach welchen Kriterien?
Wir haben ja generell bei Religion an sich das Problem, dass Religion überhaupt nicht an inhaltlichen Parametern festgemacht wird. Siehe zum Beispiel das Anerkennungsgesetz für Religionsgesellschaften. Da gibt es im Prinzip 3 Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Eine gewisse Mitgliederzahl, das sind 2 Promille der Bevölkerung. eine Bestehensdauer, das sind 20 Jahre, davon glaube ich mindestens 10 Jahre als religiöse Bekenntnisgemeinschaft. Kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber grosso modo müsste stimmen, was ich sage. Und das dritte ist irgendwie ein ausgeprägter Ritus Cultus, was auch immer, aber erfinden keine schneller mal irgendetwas in dieser Hinsicht. Aber der Staat trifft ja keine inhaltliche Entscheidung, das ist eine Religion und das ist keine Religion. Religionsgesellschaften definieren sich selbst als solche. Und wenn Scientology sagt, wir sind Religionsgesellschaft, dann ist das zu akzeptieren. Genauso wie die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters sagt, wir sind Religionsgesellschaft, das ist zu akzeptieren. Uns fehlen im Übrigen noch 48 Mitglieder, um als religiöse Bekenntnisgemeinschaft anerkannt zu werden. Ich habe keine Formulare mit, aber sie sind online leicht zu finden.
Okay, bitte.
Ja, wozu diese Kriterien führen, hatte ich die Ehre in meinem Berufsleben zu erfahren. Ich war beim Jugendamt in Graz tätig. Sie können sich jetzt vorstellen, was kommt. Mindestens einmal im Monat Anruf aus dem Kinderspital, hebt die Elternrechte auf. Manchmal war es auch um Mitternacht in der Privatwohnung. Jehovas Zeugen, Bluttransfusion, Operation notwendig. Und das bei einer anerkannten Religionsgemeinschaft.
Ja.
Ich da ist die Frau Meier kurz und dann der Herr Peter Meier, glaube ich. Ja?
Das ist länger. Der wie vorher.
Ja, bitte.
Für mich ist Religion immer so stark, weil sie einfach so gebunden ist an Ritualen. Rituale, die tauchen von Kindheit auf, so wie ich bin katholisch in Oberösterreich aufgewachsen, das sind Rituale, die mich begleitet haben. Mit diesen Ritualen bin ich mitgewachsen, ohne manchmal zu wissen, warum ich da dabei bin. Jetzt ist es für mich ganz eine starke Größe in dem ganzen Prozess. Ich kann mich natürlich dagegen bewusst entscheiden, aber was bietet mir eben auch diese Religionsfreiheit? Ich glaube, dass der Mensch auch ganz viel nach diesen Ritualen sucht. Also bietet man das, sucht man das, sucht ihr nach dem? Das ist eine Frage. Und dann für mich schon nochmal was Bewusstsein. Wer sucht bewusst diese Religionsfreiheit? Von wie vielen Leuten spricht man da überhaupt? Die wirklich aktiv schon sich das überlegen. Also gibt es da was wie gespürte Größe von dir, die du merkst? Weil das ist für mich so ein großes Thema. Wir sind jetzt da, glaube ich, eine Gruppe, die sehr reflektiert ist, die offen ist Themen gegenüber, die sehr bewusst dem Ganzen gegenübersteht. Wie viele Leute leben einfach ihr Leben? Punkt.
Zu den Ritualen. Das ist natürlich so, dass wir, oder sehr viele, die allermeisten von uns mit all diesen Ritualen aufgewachsen sind und natürlich, wenn sie nicht da sind, auch wahrscheinlich das Empfinden da ist, als würde da etwas fehlen. Es gibt natürlich auch für alles, was so Sakramentstatus hat, auch kaum Ersatzhandlungen dafür. Gerade im Bereich der wichtigeren Sachen, Begräbnisse und so weiter, gibt es aber mittlerweile schon Ersatzangebote, die wahrscheinlich genauso würdevoll sind, ohne halt das ganze Zeugs in der Kirche vorher. Wir, also angesprochen, ob wir da etwas entwickeln, nein. Also ich bin nicht, glaube ich, nicht der Geeignete, hier auch noch sozusagen den Ersatz dafür zu schaffen. Also mir geht es in erster Linie, mein Hauptadressat in all den Aktivitäten ist der Staat, den ich dafür in die Pflicht nehmen muss, eben dieses schlampige Verhältnis zwischen Religion und Staat auf die Reihe zu kriegen. Die zweite Frage nach gefühlt, wie viele Menschen sich für Konfessionsfreiheit oder Nichtglauben entscheiden. Das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Also man kann sehr leicht an irgendetwas glauben, sich seinen eigenen Glauben auch zusammenbasteln, was im Übrigen, glaube ich, sowieso immer schon passiert ist. Also jeder hat seinen eigenen Glauben, auch die Heterogenität im katholischen Spektrum ist wahrscheinlich wesentlich größer als der Unterschied zwischen Katholiken und Atheisten an sich. Und so muss jeder zu seinem eigenen Weltbild auch finden. Und manches davon wird mit übernatürlichen Erklärungen mit sich selbst auszumachen sein. Und für viele Menschen kommt das, wie für mich zum Beispiel, überhaupt nicht in Frage. So. Und jetzt kann man natürlich gläubig sein und trotzdem mit der Institution nichts zu tun haben wollen. So als Außenstehender denke ich mir auch, ja, wenn ich das Ganze glaube, wozu brauche ich dann die im Vatikan, die diese ganzen Spenden einsammeln und Pomp and Circumstance machen. Also das sind eben zwei verschiedene Sachen. Und der Anteil derer, die tatsächlich wirklich ungläubig sind, der liegt ja deutlich unter 10%. Wohingegen der Anteil, der die konfessionsfrei sind und eben keiner institutionalen Kirche zurechenbar sind, ja steigt. Also die eine Zahl halte ich für relativ stabil und die andere eben für steigend. Und dazwischen gibt es sozusagen den funktionalen Agnostizismus wahrscheinlich.
Es passt der Fari.
Ja.
Und Sie auch, sollten Sie zumindest äußere Erkennungsmerkmale, Zeichen tragen, nicht? Was so ein bisschen zu den Ritualen passt. Ja. Man sollte irgendein Piratenaccessoire tragen, das las ich heute in der Vorbereitung.
Ja.
Haben Sie da nichts?
Ich bin ein ganz schlechter Pastafari, ich bin ein säkular getarnter Pastafari, aber eine Augenklappe wird ganz gut passen, oder ein Piraten, ja. Häftlinge, ja.
Da schneiden wir nur ein Loch rein, dann schaut es authentisch aus. So, bitte, dann Sie.
Persönliche Bemerkung, ich bin also sozusagen ein langjähriger Leidender, in einer religionsfreien Familie geboren, aber im ländlich-dörflichen Bereich, dort nicht katholisch zu sein, das war ungefähr dasselbe, wie wenn du in Nordkorea nicht für Kim Il-sung bist. Das war einfach so, das war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Bin ich da 12 Jahre lang im Schulunterricht religiös-katholisch belästigt worden, habe aber nie sagen können, lass mir mit dem Scheiß Jesus einmal in Ruhe. Ich will immer so tun müssen, mitbeten und das war. Das hat mich dann also so, das hat mir also, kann man sagen, ein lebenslanges Trauma verursacht. Vom Nico gibt es das schöne Leibchen, aggressiver Krawallartist. Ich bin also so ein aggressiver Krawallartist. Und ich würde das also ungefähr gleichsetzen mit einer anderen Kategorie, die momentan in der Gesellschaft sehr erfolgreich ist. Also ich habe nichts gegen die Raucher. Jeder Raucher ist weit sympathisch wie ein religiöser Fanatiker. Aber was die Nichtraucher machen, die definieren sie nämlich genauso wie die Atheisten negativ. Sie sind keine Raucher, sie sind Nichtraucher. Und ein Atheist ist einer, der halt nicht religiös ist, der was einnädig gegen die Religion hat oder der das nicht will und der dafür ist, dass das 11. Gebot eingeführt wird. Du sollst niemanden mit deiner Religion belästigen. Aber das passiert ja da und du drehst den Radio auf und Religionsnachrichten kommen. Du schaust den Radio am Sonntagvormittag, eine Messe wird übertragen. Der Papst kommt, der hört gar nicht mehr auf, Hofberichterstattung. Und die meisten Leute in Österreich ist das völlig wurscht. Es gingen in der jede Woche, weil da haben die Kirchen zu so gefälschte Zahlen. Weil da zahlen sie alles mit, wenn sie was man einmal die Oma, meine Familie mit der Oma zur Weihnachtsmesse geht, damit sie Freude hat. Ne? Aber es sind vielleicht 300.000-400.000 Leute, die am Sonntag in die Kirche gehen, von den 5 Millionen Mitgliedern, die katholische Kirche hat. Die meisten ist natürlich sehr völlig wurscht, was die katholische Kirche macht. Kein Mensch schert sich darum, was da für Gebote sind, ob sie es mit einem Gummi oder ohne Gummi schnackselt. Das ist da jedem völlig wurscht. Kein Mensch kümmert sich darum. Aber in der Gesellschaft wird es so da, wie wenn die katholische Kirche irgendeine Bedeutung für irgendwas hat. Und darum, das, was ja am meisten hilft, ist hinaus aus dem Verein.
Okay, das war jetzt der aggressive Krawall-Atheist, quasi in der Praxis, danke sehr. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ach ja, genau, da war noch, bitte. Ja, warten Sie aufs Mikrofon kurz, dann hören Sie alle und auch die Internetgemeinde.
Es wird jetzt immer erklärt, wie viele Kirchenaustritte es gibt und es sind zigtausende, aber man hört eigentlich nie, wie viele Eintritte das es gibt und wie gleicht sich das aus mit den Todesfällen und mit den Eintritten? Wie schaut das eigentlich jetzt aus mit den Kirchen?
Also wir haben einen Experten für die Zahlen, genau weiß ich es nicht. Also mein Terrain ist ja nicht das, was in der Kirche passiert. Das ist alles innerkirchliche, geht mir eigentlich nur dann etwas an, wenn es einen Ausfluss in Säkulare hat, sozusagen. Die Kircheneintrittszahlen werden schon auch veröffentlicht, die sind sehr, 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 sehr bescheiden, wie sich das mit Taufen und Sterberate verhält, offensichtlich recht ausgeglichen. Die Kirche hat jedenfalls in den letzten, die katholische Kirche in den letzten 5 Jahren circa 1% immer abgebaut, also im Schnitt an Mitgliederzahl. Das heißt in 100 Jahren, also es stimmt ja nicht, weil es ist ja immer ein relativer Wert, das fast einen mathematischen Fehler gemacht. Was ich da ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, am Schluss vergesse, ist sicher. Erstens habe ich ein paar Aufkleber mitgebracht und Broschüren, die da überall verteilt sind, die so aussehen, bitte einfach mitnehmen. da vorne liegen ein paar Pickel und den aggressiven Krawallartisten muss ich schon erklären, die Pickel habe ich produziert, weil ein Beamter des Kultusamtes gemeint hat, das was ich mache, das ist ja aggressiver Krawallartismus, gemeint hat er eben diese Bußkampagne und also in erster Linie die, und ich denke mal, wenn man ein staatlich Bediensteter dieses Prädikat verleiht, dann trage ich es auch als Abzeichen vor mir herum.
Ja, schwingt ein gewisser Stolz mit, gell?
Natürlich, ja. Sicher, ja.
Bitte.
So wie ich das verstanden habe, werden für anerkannte Religionsgemeinschaften in Österreich die Lehrer für den Religionsunterricht bezahlt. Jetzt haben wir gehört, die Zeugen Jehovas sind auch eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Vielleicht kommen die Pastafaris noch dazu.
Hoffentlich.
Was wäre in Österreich los, wenn jetzt die Zeugen Jehovas und die Pastafaris sagen würden, wir wollen jetzt auch überall Religionsunterricht haben und ihr zahlt uns die Lehrer, lieber Staat?
Naja, da wäre ordentlich was los. Aber die Zeugen Jehovas, glaube ich, wollen ja keinen Schulunterricht. Also sie haben natürlich das Recht darauf, eine Klasse, also wenn es die Schülerzahl genügend groß ist und sich eine Klasse bildet, dann hat der Staat diesen Lehrer auch zu bezahlen, ja. Und was da los wäre, keine Ahnung, ja. Kommt darauf an, wer es mitkriegt, aber ich glaube, es wäre ganz schön was los. Spätestens dann, wenn die Pastafaris ihren Religionsunterricht haben, da wird es ordentlich bei Höhe geben. Ja.
Bitte.
Darf ich vielleicht einmal ausnahmsweise keine Frage stellen, sondern eine kleine Lanze für unsere heutige Zeit brechen. Wenn wir zurückdenken an die Zeit vor der Französischen Revolution, die Zeit der Enzyklopädisten und der Philosophen, dem Holbein herum, dann sind wir heute eigentlich in einer unendlich schönen Zeit schon immerhin, denn zu einer Zeit damals wäre es nicht möglich gewesen, so gemütlich beisammen zu sitzen. Es wären die meisten wahrscheinlich umgebracht worden. Das heißt, ich finde die Initiative toll und ich kann mich da echt damit identifizieren. Ich finde es auch gut. Aber ein gewisses versöhnliches Schlussstatement, wenn es überhaupt eins ist, möchte ich schon sagen, wir sind doch relativ weit schon gekommen. Und wenn man bedenkt, dass man also heute nicht umgebracht wird, wenn man anderer Meinung ist, und im Gegensatz zu den orientalischen Ländern, wo derartiges immer noch möglich ist, ist es also so, dass wir doch versöhnlicherweise schon weit sind. Und ich hoffe, dass wir noch weiter werden, weiterkommen. Und diese Initiative wird wahrscheinlich auch ein bisschen ein Stein dazu sein.
Okay, danke sehr. Bitte, da gibt es gleich eine Reaktion drauf.
Ich möchte nur kurz anmerken, es ist nicht immer so gewesen wie heute, das stimmt. Nur es hat in der Geschichte immer wieder Auf und Abs gegeben. Die Römer waren teilweise auch schon weiter wie nachher wieder die Christen und mit Mittelalter ist wieder alles zurückgefallen. Also wir dürfen sich nicht darauf ausruhen, dass wir es jetzt so schön haben, sondern wir müssen schauen, dass es so bleibt. Und es gibt dann ziemlich viele Länder, wo es nicht so ist. Und ich finde, die darf man nicht vergessen, weil wir sind halt nicht recht viel auf der Welt, denen so gut geht.
Gut, vergessen wir nicht. Versprochen. Gibt es noch eine Wortmeldung? Gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann darf ich den Herrn Alm noch um ein kurzes Resümee bitten oder um ein Schlusswort.
Ein Resümee?
Ja.
Jetzt muss ich mir dann selbst
oder Resümee. Zum Beispiel eine Antwort noch auf diese Dinge, die gekommen sind. Ich frage mich, ja, wir leben in aufgeklärteren Zeiten, aber wie sind wir denn da hingekommen? Das wäre vielleicht die Frage, die ich noch anhängen möchte.
Da wollte ich eben eher auch anschließen. Also ich habe das jetzt grundsätzlich nicht falsch gefunden, was Sie gesagt haben. Gott sei Dank möchte ich in dem Fall sogar bewusst in dieser Form hinzufügen. Na, das stimmt natürlich. Also es ist in gewisser Weise ein Luxusproblem. Ja, und bin Pragmatiker genug, dass mich das jetzt persönlich gar nicht so aufregt, wie mir vielleicht von außen den Eindruck haben könnte. Und das beschäftigt mich auch bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie manche Menschen glauben, dass es mich beschäftigt. Nichtsdestotrotz, in meinem Leben bin ich drauf gekommen, dass einfach das ein Bereich ist, wo eine gewisse Ungerechtigkeit herrscht. Und auch wenn diese Ungerechtigkeit tolerabel ist, um da mal Toleranz zu strapazieren, um gleich auch darauf hinzuweisen, dass Toleranz in dem Sinn auch gar nichts Gutes ist, sehr oft. Bin drauf gekommen, dass eigentlich niemand was dagegen tut oder sehr wenige und vor allem nicht öffentlichkeitswirksam. Also ohne diversen Vereinen da ins Geschäft zu fahren, aber das sind halt auch oft Debattierclubs älterer Herren, die zwar sich selbst affirmativ immer wieder aufrichten in ihrem Nichtglauben, aber da muss nach außen hin etwas getan werden und deswegen haben wir auch mit den Konfessionsfreien ein Vertretungsangebot für jene geschaffen, die das auch als ungerecht empfinden. Und dementsprechend werden wir auch alles daran setzen, dass ein bisschen von diesem Unrecht auch aufgelöst wird.
Gut, herzlichen Dank, Nico Alm. Die liebe Gemeinde darf ich jetzt noch bitten, mir kurz das Ohr zu leihen. Es geht nämlich um die Mitteilungen, liebe Brüder und Schwestern. Mittwoch, 18. Jänner 1930, Keplersong Extra. Es geht um ethnisches Unternehmertum in Österreich. Vortragende wird sein Petra Eigner, sie ist Universitätsassistentin am Institut für Soziologie der Johannes Kepler Universität. Sie ist spezialisiert auf Migration und Arbeit, Ethnic Entrepreneurship und Diversity Management heißt das. Weiters, am Montag, 23. Jänner 1930, geht es um die ersten österreichischen Nanosatelliten, die heißen Bright Austria und Unibright. Vortragen wird Rainer Kuschnick, er ist Physiker, promovierter Astronom und Instrument Scientist bei der Mission Bright Constellation. Da geht es um die Erforschung der Helligkeit von Sternen. Ich darf weiterhin nochmal hinweisen auf den Freundeskreis des Kepler-Salons, heute vertreten durch die Elfi. Wenn Sie dazu Fragen haben oder den Wunsch verspüren, beizutreten, was ich nachvollziehen kann, bitte sich an Sie zu wenden. Wir haben auch hinten noch Infobroschüren dafür. Ich darf mich herzlich bedanken, Nico Alm,
für das Hiersein
und für das Gespräch und auch bei Ihnen. Nico Alm bleibt noch ein wenig da. Bis 22 Uhr ist der Kepler-Salon offen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.